Genau, jetzt sind noch ein paar Tage Fasching und dann kommt die Fastenzeit. Und Fasten, ich weiß nicht, das ist so was aus der Mode gekommenes. Das ist so was, ich weiß nicht, wir könnten jetzt abstimmen, aber ich lasse das mal lieber bleiben. Wer von uns regelmäßig fastet? Da gibt es auf der einen Seite die Christen, die eigentlich über Jahrhunderte hinweg dieses Fasten sehr, sehr regelmäßig praktiziert haben. Und dann gibt es die Menschen, die heute eigentlich von Glaube und von Religion nicht mehr so sehr viel wissen wollen, die heute wieder anfangen zu fasten, weil es gesund ist. Und so möchte ich heute Morgen ein bisschen was sagen über das Fasten und möchte ein bisschen eine Lanze brechen über das Fasten. Ich möchte vier Fragen uns heute Morgen stellen und auch beantworten. Das erste ist, wir werden uns fragen, was ist Fasten eigentlich? Und eine zweite Frage ist, was bedeutet Fasten? Dann werden wir uns mit der Frage auseinandersetzen, ist Fasten eigentlich nur alttestamentlich? Oder hat es im Neuen Testament auch irgendwas zu suchen und für uns heute? Und dann werden wir uns noch mit den Auswirkungen vom Fasten beschäftigen. Herzlichen Dank. Hat man es gehört? Oder gewusst. Genau. So, ich möchte versuchen, ein paar Antworten auf diese vier Fragen zu geben. Erstens, was ist Fasten eigentlich? Fasten, manche von uns kennen dieses Wort vor allem aus dem Flugzeug. Da geht oben dann manchmal so ein Licht an und da steht Fasten Seatbelts. Also im Englischen hat das Fasten was zu tun mit Befestigen. Und im Deutschen merken wir auch, da steckt das Wort fest drin. So, Fasten hat ursprünglich was mit Festhalten oder Beobachten zu tun. An irgendwas festhalten, an einer Tradition oder eine Tradition beobachten. Und wenn du in die Definitionen reinschaust, dann ist die Definition meistens eine teilweise oder gänzliche Enthaltung von Nahrung. Und wir sehen das auch in der Bibel. Da gibt es Beispiele, zum Beispiel als Mose auf dem Berg war, um die 10 Gebote zu empfangen. Da lesen wir in 2. Mose, Kapitel 34, Vers 28. Mose blieb dort beim Herrn 40 Tage und 40 Nächte. Er aß kein Brot und trank kein Wasser. Und er schrieb die Worte des Bundes, die 10 Worte, auf Tafeln. So, wir sehen, das ist eine besondere Situation. Mose ist dort, empfängt die 10 Gebote und er fastet in einer sehr trockenen und heißen Gegend 40 Tage, nicht nur was Essen angeht, sondern auch was Trinken angeht. Das ist eine, sagen wir mal, bitte nicht nachmachen. Glaube ich, ohne göttlichen Beistand hätte er das vermutlich nicht überlebt. Also das ist so eines der Beispiele. Es gibt ganz, ganz viele andere Beispiele, aber das ist so ein bisschen ein extremes Beispiel. Dann sehen wir, dass Leute anders gefastet haben. Man spricht manchmal auch vom sogenannten Daniel-Fasten. Und dieses Beispiel kommt aus Daniel Kapitel 10, Vers 3. Da heißt es von Daniel, Nahrung, die mir sonst schmeckte, aß ich nicht. Fleisch und Wein kamen nicht in meinen Mund, auch salbte ich mich nicht, bis 3 volle Wochen vorbei waren. Also Daniel hat hier eine besondere Zeit gehabt, wo er Gott suchen wollte. Wir werden gleich noch sehen, warum man fastet oder was der geistliche Hintergrund ist. Aber Daniel hat hier nicht komplett auf Essen verzichtet, sondern er hat nur auf die schmackhaften Dinge verzichtet, wie zum Beispiel Fleisch. Ich möchte mich jetzt nicht darüber auslassen, inwiefern die Bibel hier den Verzehr von Gemüse als nicht schmackhafte Speisen bezeichnet. Das überlasse ich dann eurer Diskussion zu Hause. Aber was wir hier sehen, ist, dass Daniel offensichtlich halt auf einen bestimmten Teil der Nahrung verzichtet hat, um auf der einen Seite zwar seinem Körper gewisse Nährstoffe zuzufügen, aber auf der anderen Seite einen gewissen Verzicht zu üben. Und da werden wir nachher auch nochmal drauf kommen, für was das gut sein kann. Und dann finden wir noch ein Beispiel, wo jetzt nicht das Wort Fasten steht, aber was man genauso gut auf Fasten beziehen kann. Und da geht es um die Sexualität. In 2. Mose 19, Vers 15, das sagt Gott oder gibt Anweisungen, haltet euch für den dritten Tag bereit und berührt keine Frau. Also da ging es nun weniger darum, dass man irgendeiner Frau zur Begrüßung nicht die Hand schütteln durfte, sondern ich denke, es ist offensichtlich, dass hier eben gemeint ist, dass in dem Fall hauptsächlich die Männer sich sexuell enthalten sollten. Ist typischerweise auch für die Männer etwas schwieriger als für die Frauen. Auch das kann im Einzelfall natürlich unterschiedlich sein. Aber wir sehen hier, auch da geht es letztendlich, es geht eigentlich nicht wirklich ums Essen, sondern es geht darum zu verzichten auf Dinge, die einem schmecken, auf Dinge, die einem Spaß machen, auf Dinge, die normalerweise so ganz alltäglich zum Leben dazugehören. Und ich glaube, wenn wir verstehen, welche verschiedenen Formen vom Fasten es gibt, dann haben wir auch besser einen Zugang dazu, warum Fasten eigentlich wichtig sein könnte oder was der geistliche Vorteil vom Fasten ist, was Fasten auslöst. Und wir sehen, dass es eben darum geht, auf was zu verzichten, aus dem Normalen was Besonderes zu machen. Und ich habe vor vielen, vielen Jahren mal jemanden gehört, der gesagt hat, früher ist unsere Gesellschaft geprägt gewesen von einem Rhythmus. Wir hatten früher das Kirchenjahr, wir hatten eine Wocheneinteilung. Jedes Leben ist eigentlich rhythmisch getaktet. Und wenn wir ein bisschen weiter zurückgehen, dann haben wir eben, wir haben Landwirtschaft, wo der Tag durchgetaktet ist. Wir haben nicht diese Schichtarbeiten, die wir heute haben, wo Tag und Nacht vertauscht werden, wo 7 Tage die Woche gearbeitet wird. Es gab bestimmte Ruhephasen, es gab bestimmte Arbeitsphasen und so war es auch beim Essen. Es gab Phasen, zugegebenermaßen sehr viel weniger als heute, wo gefestet wurde, wo richtig, auch was essensmäßig angeht, richtig zugelangt wurde. Und es gab relativ lange Phasen, wo auch gefastet wurde. Also im Deutschen macht es eben auch sprachlich kann man diesen Unterschied hören zwischen Fasten und Festen. Diese Rhythmisierung unseres Lebens, die haben wir heute eigentlich weitgehend aufgegeben. Wir können heute, wenn wir das wollen, 7 Tage die Woche Fleisch essen. Das war zum Beispiel früher vollkommen undenkbar, weil man es sich einfach nicht leisten konnte, weil es gar nicht so viel Fleisch gab und weil es einfach auch viel zu teuer war. Man konnte typischerweise, normalerweise nicht irgendwelche Dinge essen, die einem geschmeckt haben, sondern man hat die Dinge gegessen, die da waren und die man gebraucht hat, um Kraft zu tanken, um Nährstoffe zu haben. So, Kochen hatte früher weniger mit Genuss zu tun, sowas gab es auch, aber sage ich jetzt mal so, im Alltag hatte Kochen einfach was damit zu tun, dass du deinen Bauch voll bekommen hast und dass du Kraft bekommen hast für deine tägliche Arbeit. Und jetzt geht es eben in unserer Gesellschaft, glaube ich, genau in die andere Richtung. Wir haben heute einfach so viele Möglichkeiten. Wir können aus dem Vollen schöpfen. Wir können immer alles essen, was uns schmeckt. Es gibt natürlich immer Ausnahmen. Es gibt Leute natürlich, die auch heute nicht genug haben, um sich sowas leisten zu können. Es gibt Leute, die auf bestimmte Dinge achten müssen bei der Ernährung. Aber so im Großen und Ganzen ist unsere Gesellschaft heute eigentlich eine Gesellschaft geworden, wo es ganz, ganz stark um Genuss geht. Ihr könnt das zum Beispiel dadurch sehen, dass ihr euch die Verkaufszahlen von Kochbüchern anschaut oder ihr guckt mal ins Fernsehprogramm, wie viele Kochshows es da gibt. Und das ist was wir heute einfach feststellen. Das Essen ist heute weggekommen von der bloßen Nahrungsaufnahme und es geht ganz, ganz stark hin zu Genuss. Und das kannst du im Prinzip in jedem Bereich unseres Lebens eigentlich durchbuchstabieren. Wir leben heute in einer Überflussgesellschaft, wo es ganz, ganz schwierig ist für uns, auf Dinge zu verzichten, weil wir immer alles zur Verfügung haben. Und ich glaube, genau da liegt für uns, vor allem in der westlichen Welt, ich schätze, es gibt Regionen in dieser Welt, wo ich diese Predigt so nicht halten würde und vermutlich auch nicht halten müsste. Aber hier bei uns in der westlichen Welt, in Europa, da glaube ich, da müssen wir uns schon ganz neue Gedanken darüber machen, wie wir eigentlich mit diesem Überfluss, der uns überall umgibt, umgehen. Und ich möchte jetzt so ein paar Dinge mit uns besprechen über das, was Fasten eigentlich bedeutet. Was für, die Auswirkungen werden wir später noch sehen, aber was Fasten auch beinhaltet. Und das Erste, auf was ich eingehen möchte, Das kommt aus einer Bibelstelle aus 1. Samuel 7, Vers 3 bis 6. Da hat das Volk gesündigt, das Volk hat sich von Gott abgewandt, ist auf eigene Wege gegangen, hat fremde Götter angebetet. Und das sagt Samuel, ein Prophet Gottes, zum Volk Israel Folgendes. Im Auftrag Gottes: Wenn ihr von ganzem Herzen zum Herrn zurückkehren wollt, dann schafft die fremden Götter aus eurer Mitte fort. Wendet euer Herz wieder dem Herrn zu und dient ihm allein. Dann wird er euch aus der Gewalt der Philister befreien. So, die Konsequenz, die passiert ist, und das hat Gott seinem Volk auch immer wieder angedroht: Wenn sie seine Gesetze nicht halten, dann wird er dafür sorgen, dass die Feinde ihr Land überrennen und eben sie unter einer fremden Herrschaft leben müssen. So, und jetzt kommt die Botschaft: Ihr habt Fehler gemacht, und wenn ihr wollt, dass das wieder anders wird, dann schmeißt die Götzen raus, wendet euch wieder dem wahren Gott zu. Und jetzt passiert was ganz Interessantes, Vers 4, das Volk reagiert darauf: Da entfernten die Israeliten die Bale und Astarten und dienten nur noch dem Herrn. So, der erste Schritt ist also passiert, sie haben die Götzen rausgeworfen, sie haben sich Gott zugewendet. Und dann Vers 6 lesen wir weiter: Da versammelten sie sich in Mizpah, sie schöpften Wasser und gossen es vor dem Herrn aus. Was denkt ihr, was das bedeutet? Warum haben die Wasser ausgegossen? Für uns heute vermutlich relativ unverständlich. Für jemanden, der in der damaligen Zeit gelebt hat, Wasser, wenn du in trockenen Gegenden bist, dann weißt du das, Wasser ist extrem kostbar. Und damals hatte man vor allem noch keine Wasserleitungen. Das heißt, du hast das Wasser irgendwo geschöpft. Das heißt, du bist zur Quelle gegangen oder zu einem Brunnen musstest eventuell. Ich habe erst kürzlich wieder Bilder von einem unserer Israel-Aufenthalte gesehen. Da haben wir unter anderem so eine Quelle besucht, wo du erstmal 100 Meter Treppen runtersteigen musstest, oder vielleicht auch nicht 100 Meter, aber es hat jedenfalls sehr tief ausgesehen. Und da musstest du unten dieses Wasser schöpfen und das Wasser dann hochholen. Und je nachdem, wie viel Wasser du gebraucht hast, war das eine richtig anstrengende Geschichte. Oder du hattest einen Brunnen, wo du es rausziehen musstest oder so. Aber Wasser zu beschaffen war eine richtig anstrengende Geschichte. Und deswegen Wasser zu schöpfen und es anschließend auszukippen, hatte auch was mit Verzicht zu tun, hatte was damit zu tun, was einem unangenehm ist, ohne Nutzen davon zu haben. Wasser schöpfen und es auskippen ist eigentlich eine vollkommen sinnlose Geschichte, außer dass es mich demütigt. Und jetzt lesen wir den Rest von dem Vers noch. Dort fasteten sie an diesem Tag und sagten: Wir haben uns gegen den Herrn versündigt. Also es hat was mit Demut zu tun, es hat was damit zu tun, dass wir ausdrücken, wir haben was falsch gemacht. Und das war jetzt noch Altes Testament. Im Alten Testament mussten sie danach noch Opfer bringen. Das hat richtig was gekostet. Du kannst ja mal nachgucken, was so gefordert wurde, für wenn jemand gesündigt hat, was der für ein Opfer bringen musste. So, also das fing bei Tauben an und ging dann über kleinere Tiere, Schafe, Ziegen, bis hin zu Rindern. Und ich weiß nicht, ob du dir da nun Gegenwerte vielleicht in Geld vorstellen kannst, aber vermutlich kannst du relativ einfach dir vorstellen, wie das war, indem du dir vorstellst, wenn du für jede deiner Sünden ein Tier schlachten müsstest. Ich habe da mal drüber nachgedacht und habe mir gedacht, ich glaube, ich würde mein Leben etwas bewusster leben, wenn ich nicht nur um Vergebung bitten müsste, sondern wenn ich wirklich ein Tier schlachten müsste dafür. So, das Volk hat nun was falsch gemacht und sie wollten ihre Zerbrochenheit und ihre Demütigung zum Ausdruck bringen, und deswegen haben sie gefastet und haben was getan mit diesem Wasser ausschütten, was für sie mühevoll war und was sie einfach auch ein Stück weit gedemütigt hat. Ein zweites Beispiel für Menschen, die fasten, finden wir auch im 1. Samuel. 1. Samuel 31, Vers 11 bis 13. Da ist die Rede vom Tod Sauls, beziehungsweise von dem, was hinterher passiert ist. Der erste König von Israel, Saul, ist in der Schlacht gefallen und die Feinde haben seinen Körper mitgenommen, haben ihn geköpft, was damals eine große Schande war, eine große Demütigung, und haben seinen Körper vor der Stadtmauer auf Pfähle aufgestellt. Und also war jedenfalls eine große Schande, die dort quasi über diesen König gebracht wurde. Und als das manche Leute hören, die Einwohner von Jabesh-Gilead, das sagen sie, das können wir nicht auf uns sitzen lassen. So, da lesen wir jetzt im Vers 11. Als die Einwohner von Jabesh-Gilead hörten, was die Philister mit Saul gemacht hatten, brachen alle kriegstüchtigen Männer auf, marschierten die ganze Nacht hindurch, nahmen die Leiche Sauls und die Leichen seiner Söhne von der Mauer von Bethshean ab. Sie brachten sie nach Jabesh und verbrannten sie dort. Dann nahmen sie die Gebeine, begruben sie unter der Tamariske von Jabesh und fasteten 7 Tage lang. So, die haben durch dieses Fasten ihre Trauer zum Ausdruck gebracht. Sie wollten, dass dieser Tag was Besonderes oder dass diese Tage was Besonderes sind. Und deswegen haben sie gefastet, um diese Tage abzuheben von dem, was normalerweise ist. Wie gesagt, es gibt 2 Möglichkeiten, vom Normalen wegzugehen. Das eine ist, ein Fest zu feiern. Das ist im Angesicht des Todes vermutlich nicht ihre Wahl gewesen. Und deswegen haben sie den anderen Weg beschritten. Sie haben gefastet, um zu zeigen, wir sind traurig. Wir machen das heute zum Beispiel, indem wir Fahnen aufhängen auf Halbmast, um einfach zu zeigen, es ist was Besonderes. Aber das kostet uns persönlich nichts. Aber wenn wir was machen wollen, wo wir sagen, das betrifft mich persönlich, dann könnten wir es zum Beispiel so machen wie diese Leute dort und könnten fasten. Dann gibt es eine Begebenheit übers Fasten, wo wir noch eine andere Bedeutung des Fastens kennenlernen. Und zwar finden wir es im 2. Buch Samuel, Kapitel 12. Hier geht es um König David. König David war der Nachfolger von Saul. Und König David hat, denke viele von uns kennen diese Geschichte, er hat eine Frau gesehen beim Baden auf dem Dach und hat sie schön gefunden, hat sie in seinen Palast holen lassen, hat dann mit ihr geschlafen, die Frau ist schwanger geworden, hat einen Sohn bekommen. Daraufhin hat er David versucht, das irgendwie so hinzubekommen, dass es nicht rauskommt, hat dabei ihren Mann quasi umbringen lassen und am Ende, als alles nichts geholfen hat, hat er sie dann geheiratet und dann hat sie ein Kind bekommen, dieses Kind, was von ihm war. Und dieses Kind ist direkt nach der Geburt gestorben. Und daraufhin lesen wir Folgendes, 2. Samuel 12, 16 bis 20. David zog sich zurück, um für seinen Sohn zu beten. Er fastete tagelang und schlief nachts auf dem Fußboden. Also da hat das Kind noch gelebt. Seine Hofbeamten kamen und versuchten, ihn zum Aufstehen zu bewegen, doch ohne Erfolg. Auch zum Essen ließ er sich nicht überreden. Am 7. Tag starb das Kind. Keiner der Diener wagte es, David mitzuteilen, denn sie befürchteten das Schlimmste. Schon als das Kind noch lebte, ließ er sich doch nichts aufmuntern, sagten sie zueinander. Wie wird er sich erst verhalten, wenn er erfährt, dass es tot ist? Er könnte sich etwas antun. Doch als David merkte, wie die Hofleute miteinander flüsterten, ahnte er, was geschehen war. Ist der Junge tot? Fragte er und sie antworteten, ja, er ist gestorben. Da stand David auf, wusch sich, pflegte sich mit wohlriechenden Salben, zog frische Kleider an, dann ging er ins Heiligtum, warf sich nieder, um den Herrn anzubeten, und danach kehrte er in den Palast zurück und ließ sich etwas zu essen bringen. Und jetzt sehen wir, dass David sich genau andersrum verhält, wie das die Leute von Jabesh-Gilead gemacht haben. David hat nicht gefastet als Ausdruck seiner Trauer. David hat gefastet, um seine Gebete zu unterstützen, damit Gott seinen Sohn heilt, damit der nicht stirbt. So, David hat Fasten eingesetzt, um seinen Gebeten Nachdruck zu verleihen, um einen Durchbruch zu erzielen in dem, was er von Gott wollte. Und nachdem Gott nun, aus welchen Gründen auch immer, das anders beschlossen hatte und sein Kind gestorben war, da sehen wir, dass David 2 Dinge tat. Also, er hat mehrere Dinge getan, aber das, was ich interessant fand, ist nicht nur, dass er als erstes Mal in den Tempel gegangen ist. Damals, wir können das heute vielleicht nicht mal nachvollziehen, ich habe vorher davon geredet, dass wir einen Heiligen Geist haben, dass der Heilige Geist bei uns ist, dass wir Kontakt zu Gott haben können. Damals war der Tempel der Platz, wo man Kontakt zu Gott hatte, wo Gott gegenwärtig war. Das hat sich im Neuen Testament nun geändert. Aber David geht in diesen Tempel und er betet Gott an. Er klagt Gott nicht an. Er sagt nicht, Gott, was soll das und warum bist du so böse und jetzt habe ich doch gebetet und gefastet. Sondern wir lesen, dass David hier eine ganz, ganz positive Haltung an den Tag legt und sagt, also das steht jetzt nicht da, aber es ist im Text so ein bisschen impliziert. David gesagt, Gott, ich verstehe vielleicht nicht, was du getan hast, aber ich bete dich an, weil ich weiß, dass du gut bist. Und dann geht er nach Hause und fängt an zu essen. Die Leute von Jabesh Gilead haben gefastet, um ihre Trauer zum Ausdruck zu bringen. David wird dann gefragt, warum machst du das denn? Und dann sagt er, als mein Kind noch gelebt hat, dachte ich, vielleicht lässt sich Gott umstimmen und deswegen habe ich gefastet. Aber jetzt ist das Kind tot. Was soll ich jetzt noch fasten? Jetzt mache ich mit meinem Leben weiter. Gott hat eine Entscheidung getroffen, ich habe die Entscheidung akzeptiert. Jetzt muss ich nicht mehr fasten. So, David hat nicht aus Trauer gefastet, er hat nicht gefastet. Vielleicht hat er auch gefastet, aber aus dem ersten Grund, wo er sich gedemütigt hat. Wobei ich persönlich denke, das war noch einige Zeit vorher, als der Prophet Nathan zu ihm kam, ihm auf diesen Fehler aufmerksam gemacht hat und nicht erst ein paar Monate später, als das Kind geboren wurde. Von daher glaube ich, dass David hier einfach deswegen gefastet hat, weil er wollte, dass seine Gebete bei Gott Erhörung finden und dass seine Gebete einfach mehr Nachdruck haben. Und dann finden wir noch so ein paar Gelegenheiten, wo eine Offenbarung Gottes vorbereitet wird. Das erste haben wir vorher schon miteinander angeschaut, als Mose auf dem Berg war, wo er gefastet hat, um die 10 Gebote zu erhalten. Wir finden das auch zum Beispiel bei Daniel. Daniel hatten wir vorher schon ganz kurz gehört. Aus Daniel 9, Vers 3 und Vers 19 lese ich uns noch ganz kurz vor. Ich richtete mein Gesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn mit Gebet und Flehen bei Fasten in Sack und Asche zu bitten. Herr, erhöre und verzeih. Herr, vernimm das Gebet und handle. Mein Gott, auch um deiner selbst willen zögere nicht. Dein Name ist doch über der Stadt und deinem Volk ausgerufen. Also auch hier Daniel betet und er sucht Gott im Gebet. Und in dieser Fastenzeit bereitet er sich vor auf das, was anschließend kommt. Und wenn du das Buch Daniel dann vollends liest, dann siehst du, dass Gott anschließend einen Engel zu ihm schickt, beziehungsweise der Engel wurde schon vorher losgeschickt, der wurde aufgehalten. Da haben wir heute nicht die Zeit, das genauer anzuschauen. Aber Daniel fastet hier und anschließend ist er offen, diese Offenbarung Gottes zu empfangen. Wir sehen das auch in der Apostelgeschichte, wo immer wieder gebetet wird und gefastet wird, bevor sie Entscheidungen getroffen haben, um einfach Klarheit zu bekommen, was Gott will. Und das ist so noch so ein Aspekt von Fasten, was Fasten tun kann, nämlich uns einen klareren Einblick zu geben in das, was Gott will, uns vorzubereiten auf das, was Gott uns vielleicht sagen möchte. Jetzt haben wir schon gemerkt, die meisten meiner Beispiele, die kamen aus dem Alten Testament, von Mose und von David und von Daniel. Und erst ganz zum Schluss habe ich was aus der Apostelgeschichte uns genannt, wo auch in der Apostelgeschichte gefastet wurde. Lass mich eins vorweg sagen, wenn du im Neuen Testament nach einer Anweisung suchst, dass wir fasten sollen, dann wirst du die, glaube ich jedenfalls, nicht finden. Wenn du eine gefunden hast oder von einer weißt, darfst du nachher gerne zu mir kommen und mir die zeigen. Ich bin da ganz offen. Das Problem bei solchen Geschichten ist in meinen Augen immer, es ist wichtig zu hören, was die Bibel sagt. Und manchmal ist es auch wichtig zu hören, was sie nicht sagt und unsere Schlüsse daraus zu ziehen. Wir sehen, dass die Bibel uns nirgends dazu auffordert, im Neuen Testament zu fasten. Aber wir sehen, dass die ständig gefastet haben. Also, das geht schon damit los, dass Jesus gefastet hat. Bevor er seinen Dienst angefangen hat, war er 40 Tage in der Wüste, hat gefastet. Jesus gibt Hinweise, wie man fasten soll. Also jetzt nicht physikalisch, wie man das machen soll, aber er sagt Matthäus 6, 16 bis 18, wenn ihr fastet, macht kein finsteres Gesicht wie die Heuchler. Sie geben sich ein trübseliges Aussehen, damit die Leute merken, dass sie fasten. Wahrlich, das sage ich euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten, du aber salbe dein Haar, machen wir heute vielleicht eher nicht mehr, wenn du fastest, wasche dein Gesicht, damit die Leute nicht merken, dass du fastest, sondern nur dein Vater, der auch das Verborgene sieht. Und dein Vater, der das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. So, Jesus geht es hier weniger darum, wie wir fasten, mit welchen Lebensmitteln und wie wir das einleiten und wie wir da aufhören und so, sondern Jesus sagt, wenn du fastest, dann ist es eine Sache zwischen dir und Gott. das musst du nicht an die große Glocke hängen. Geht nicht darum, dass du sagst, boah, ich bin so geistlich, ich faste und so. Sondern Jesus sagt, mach das im Verborgenen. Und Gott, mit dem du eigentlich deine Geschäfte hast, mit dem du eigentlich, weshalb du eigentlich fastest, Gott wird es sehen und Gott wird entsprechend handeln. So, Jesus gibt uns also Anweisungen, wenn wir fasten, wie wir das tun sollen. Und das heißt für mich, Jesus setzt voraus, dass wir es tun. Ich werde euch ja kaum sagen, also wenn ihr dann mal nach Ulm fliegt, ohne Flugzeug, dann achtet darauf, dass da irgendwelche Hochspannungsleitungen kommen. Würde ich typischerweise nicht machen, weil ich davon ausgehe, dass niemand von euch fliegen kann. Versteht ihr? Das heißt, wenn ich sage, wenn ihr fastet, dann macht es so und so, dann heißt es doch auch, dass Jesus davon ausgeht, dass das praktiziert wird. So, auch wenn wir keine Anweisung haben, das zu tun, sehen wir, dass Jesus davon ausgeht, dass wir es tun. Und Jesus hat mal gesagt, ich lese uns einfach diese Geschichte vor, Lukas 5, 33 bis 35, da wollen die Pharisäer Jesus eine Falle stellen und sie sagen, die Jünger von Johannes, dem Täufer, fasten und beten viel und unsere Freunde halten das auch so, aber deine Jünger essen und trinken, ohne sich um die Fastentage zu kümmern. Also auch hier sehen wir, Jesus hat es nicht als ein Gesetz angesehen, wo er gesagt hat, das muss man machen. Und die Pharisäer kommen hier und sagen, warum halten deine Leute sich nicht daran? Da sagt Jesus Folgendes. Wollt ihr vielleicht die Hochzeitsgäste hungern lassen, solange der Bräutigam mit ihnen an der Festtafel sitzt? Die Zeit kommt früh genug, dass ich nicht mehr bei meinen Jüngern sein werde. Dann werden auch sie fasten. Denken wir manchmal, Jesus hat offensichtlich nicht unsere Zeit im Blick gehabt. Hätte auch sagen können, dann werden sie eine Zeit lang fasten und dann, wenn sie zu reich geworden sind, werden sie das wieder aufhören. Aber wir merken schon, Jesus geht ganz selbstverständlich davon aus, dass seine Jünger anschließend fasten werden. Paulus hat gefastet. In Apostelgeschichte 9, Vers 9, als er auf Hananias gewartet hat, als er blind war. Apostelgeschichte 13, Vers 2, als Paulus und Barnabas berufen wurden auf ihre Missionsreise, da hat man gebetet und gefastet und ihnen die Hände aufgelegt. In Apostelgeschichte 14, Vers 23 wurden Älteste eingesetzt, da haben sie vorher gefastet. In 2. Korinther 11, Vers 27 redet Paulus ganz allgemein vom Fasten. So, wir sehen, dass auch wenn wir kein ausdrückliches Gebot im Neuen Testament haben, dass wir fasten sollen, dass Paulus das offensichtlich ganz normal gemacht hat, dass es die Jünger ganz normal gemacht haben, dass Jesus ganz selbstverständlich davon ausgegangen ist, dass gefastet wird. Und jetzt möchte ich zu diesem letzten Punkt kommen, was bewirkt Fasten eigentlich? Manches ist schon angedeutet gewesen, denn wenn David jetzt betet, weil er möchte, dass seine Gebete durchkommen, dass seine Gebete eine Auswirkung haben, dann ist damit dann nicht schon angedeutet, was die Auswirkung vom Fasten ist. Aber bevor ich auf die Auswirkungen komme, lasst mich ganz kurz darauf eingehen, wie man Fasten auch falsch machen kann. Und da geht es nicht darum, dass wir die falschen Lebensmittel vorher essen oder dass wir hinterher, wenn wir aufhören mit dem Fasten, falsch wieder anfangen zu essen, sondern wenn du Jesaja 58 liest, das Fasten ganzes Kapitel, wo es Gott darum geht, dass sein Volk gefastet hat und wo Gott sagt, hört mal, dieses Fasten, das kannst du in der Pfeife rauchen. Das interessiert mich nicht die Bohne. Dieses Fasten ist vollkommen umsonst. Und das Problem war, dass die Leute es falsch gemacht haben. Nicht, weil das, was sie beim Fasten getan haben, falsch war, sondern weil sie eine falsche innere Haltung hatten. Lies das ganze Kapitel am besten mal durch in der stillen Stunde, wo es darum geht, dass sie sich ungerecht verhalten haben, dass sie Leute unterdrückt haben, dass sie sich nicht an Gottes Gebote gehalten haben in verschiedenen Punkten. Wo Gott gesagt hat, das ist doch kein Fasten, an dem ich wohlgefallen habe. Das ist doch kein Fasten, über das ich mich freue, wenn ihr äußerlich euch an alle Regeln haltet, aber eure innere Haltung einfach zeigt, dass ihr vollkommen andere Dinge im Kopf habt. Und deswegen, wenn wir heute über Fasten reden, dann geht es nicht darum, dass wir irgendwelche Regeln aufstellen, an die wir uns jetzt wieder halten müssen. Es geht nicht darum, dass wir eben zusätzlich zu unserem Katalog, was man als Christ tun muss, noch irgendwas dazufügen, damit man halt ein richtiger Christ ist. sondern es geht darum, dass wir verstehen, was Fasten eigentlich ist. Und deswegen war mir das wichtig, diesen ersten Teil zu haben, wo wir verstehen, dass Fasten eben nicht, zwar von der Bedeutung her, das Befolgen von irgendwelchen Regeln ist, aber dass es beim Fasten eigentlich um was anderes geht. Und das passt sehr gut auch zu dem, was wir heute Morgen von der Betty gehört haben, nämlich, dass wir Beziehung bauen, dass wir Beziehung haben mit Gott und dass wir diese Beziehung auf eine andere Ebene bringen, dass wir sie aus dem Alltäglichen herausholen. So, was macht Fasten? Manche von uns haben vielleicht schon gefastet, haben unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Fasten hilft uns, uns auf die Dinge zu konzentrieren, die wirklich wichtig sind. Manche von euch, die ihr schon gefastet habt, ich weiß nicht, wie euch das ging, meine Erfahrung ist die, vor allem in den ersten ein, zwei Tagen, ich persönlich denke weniger in dieser Zeit nun eher an die geistlichen Dinge. Man fastet ja vielleicht wegen irgendwas. Und nachdem du angefangen hast zu fasten, da ist nun nicht so, dass du plötzlich nur über diese geistlichen Dinge nachdenkst, sondern über was denkst du nach? Übers Essen. Und das, was ich festgestellt habe, ist, durch das Fasten wird unser Leben aus dem Normalen rausgehoben und verändert und du kannst einfach nicht mehr normal weiterleben, weil du am Anfang einfach Hunger hast. Und dieser Hunger erinnert dich daran, dass du aus einem bestimmten Grund fastest. Ich weiß, wie du das machst, damit du dich daran erinnerst, ab und zu mal zu beten oder ob du das sowieso schon so verinnerlicht hast, dass du immer betest, aber wenn du nun ein geistliches Anliegen hast, du hast eine Frage oder du möchtest für irgendjemanden beten, was auch immer so der Grund ist, weshalb du fasten möchtest, dann ist es so leicht im Alltag zu vergessen, an was wir eigentlich gerade dran sind. Aber wenn du fastest und Hunger hast, dann erinnert dich dieser Hunger daran, dass du eigentlich einen geistlichen Hunger hast, dass du ein geistliches Anliegen hast und du denkst daran, warum du eigentlich fastest. Du lebst bewusster. Fasten hilft uns, uns auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist. Nach einer gewissen Zeit hört der Hunger danach auf. Wenn man dann mal eine Woche, zwei Wochen oder 40 Tage fastet, dann hört diese Hilfe dann auch irgendwann mal auf. Aber die Tatsache, dass ich nicht mehr esse oder dass ich komme da gleich nochmal drauf, auf bestimmte andere Dinge verzichte, die erinnert mich immer wenigstens zu den Mahlzeiten daran, dass ich momentan in einer besonderen Zeit bin. Und mir geht es dann auch immer so, dass ich immer mal wieder daran erinnert werde, du gehst an einem Obstkorb vorbei oder du kommst am Kühlschrank vorbei oder vielleicht habt ihr auch so einen Schrank, wo die Süßigkeiten drin sind oder so. Und du bist innerlich schon, die eingespielten Rituale, du bist dabei, die Tür zu öffnen und dann denkst du dir, Moment. Und zack, bist du wieder daran erinnert, warum tue ich das eigentlich? Ja, ich tue es aus einem bestimmten Zweck. Und es hilft uns, eben aus dem Alltag rauszukommen und uns auf was Geistliches zu konzentrieren. Ich habe vorher schon davon gesprochen, dass Fasten auch was mit Demütigung zu tun hat. Manchmal haben wir vielleicht auch den Eindruck, braucht Gott das? Ist es wirklich nötig? Das ist irgendwie so doof, nichts zu essen und so. Es hat auch was mit Demütigung zu tun. Es hat was damit zu tun, dass ich mich einer Regel unterwerfe, wo ich sage, Gott, ja, ich tue das jetzt für dich. Es drückt auch Gott gegenüber unsere Ernsthaftigkeit aus. Ich habe kürzlich eine Predigt gehört, wo der Prediger gesagt hat, wenn du sagst, ich habe keine Zeit zum Beten, dann müssen wir uns schon mal die Zeit nehmen, darüber nachzudenken, was wir damit eigentlich sagen. Ich habe keine Zeit zu beten heißt, und ihr habt den Satz ja von mir schon entsprechend gelernt, ich habe keine Zeit, übersetzen wir mit, oh kommt, Leute, mir sind andere Dinge wichtiger. Ich habe keine Zeit, ist ja nicht richtig. Ich habe jeden Tag 24 Stunden. Wenn ich sage, ich habe keine Zeit, dann sage ich damit eigentlich, mir sind andere Dinge wichtiger. Und wenn ich sage, ich habe keine Zeit fürs Gebet, dann sage ich damit, ob ich das will oder nicht, mir sind andere Dinge wichtiger als das Gebet. Nun ist uns auch allen klar, dass wir nicht 24 Stunden am Tag beten können. Oder dass wir nicht 24 Stunden am Tag Bibel lesen können oder sonst irgendwas, was eigentlich wichtig wäre. Wir können uns nicht immer nur mit den wirklich wichtigen Dingen beschäftigen. Aber Fasten kann mir helfen, meine Prioritäten an dem Punkt richtig zu setzen. Fasten kann mir helfen, zu merken, ist mir das wirklich wichtig? Ich glaube, Friedhelm Holthuis hat in einer seiner Predigten mal gesagt, bei einer Leiterschaftskonferenz, er hat gesagt, ist es dir wichtig oder ist es dir wirklich wichtig? Und prüf dich mal selber, wenn du mal wieder so ein Gebetsanliegen hast und frag dich, ist es mir wichtig oder ist es mir wirklich wichtig? Wie viel sind wir bereit zu beten? Ich möchte nur niemandem ein schlechtes Gewissen machen, aber ich ertappe mich selber immer wieder dabei, dass ich sage, das muss doch jetzt gereicht haben. Jetzt habe ich es Gott doch gesagt und jetzt weiß er es doch. Den Rest wird er dann schon machen. Ist es mir wirklich wichtig? Ist es mir wichtig, auf Dinge zu verzichten, wo ich sage, eigentlich würde ich jetzt gerne, aber nein, ich nehme mir jetzt die Zeit zu beten. Oder eigentlich hätte ich jetzt Hunger, eigentlich möchte ich jetzt gerne was essen. Aber ich möchte jetzt ganz bewusst, um dieses Gebetsanliegen zu unterstreichen, darauf verzichten. Und da stelle ich immer wieder fest, dass vieles, was wir so, das ist doch klar und das ist doch normal und das vielleicht auch, wird vielleicht auch so geistlich sogar noch ein bisschen angestrichen, dass es in der Wirklichkeit ganz, ganz viel mit Bequemlichkeit und mit Gewohnheit zu tun hat, wo wir sagen, ich möchte eigentlich aus meiner Wohlfühlzone nicht raus. Und da kann uns Fasten definitiv helfen zu sagen, ich mache es mir zu einer Übung, mich immer wieder herauszufordern und zu sagen, ich gehe ganz bewusst aus meiner Wohlfühlzone raus, ich setze mich unangenehmen Dingen aus und ich erinnere mich noch an unseren verstorbenen Vorsitzenden Bernd Schewen, der mal gefastet hat und jetzt weiß ich gar nicht, ob er selber gefastet hat, aber ich glaube, er hat es selber so erlebt und dann hat er Kopfweh bekommen. Manche Leute sagen, wenn du genug trinkst, bekommst du keinen Kopfweh. Ich kriege trotzdem Kopfweh, auch wenn ich genug trinke. Aber wie auch immer, er hat es auch so erlebt und es ging ihm übrigens gar nicht gut. Und dann hat er sich bei Gott beschwert und hat gesagt, Gott, ich finde das jetzt nicht in Ordnung. Jetzt faste ich doch extra für dich und jetzt geht mir so schlecht. Und dann hat er gesagt, dann hat Gott zu ihm gesagt, und? Habe ich gesagt, dass es dir dabei gut gehen muss? Und ich sage, ja, hast eigentlich recht. Also, dieses Fasten, das dient einfach dazu, uns aus unserem Wohlfühlbereich rauszubringen, in eine Position, in einen Zustand zu bringen, wo wir merken, geistlich ist jetzt was anderes und was uns hilft, auch Dinge geistlich zu sehen und an diesen Anliegen dran zu bleiben. Fasten kann auch was mit dem Einüben von Selbstbeherrschung zu tun haben. Das möchte ich in dem Fall gerne an einem Beispiel erläutern, was ich vorher schon genannt habe, was eigentlich nichts mit dem Essen zu tun hat, sondern was mit der Sexualität zu tun hat. Wir machen ja auch so Ehevorbereitungskurse mit den Paaren und einer der Punkte, über den da regelmäßig auch gesprochen wird, ist die Zeit vor der Ehe, was die Sexualität angeht, einfach auf eine saubere Art und Weise zu leben. So, und wir sind der Überzeugung, dass es gut und richtig ist und dass Gott es auch so möchte, dass die Sexualität in die Ehe gehört. Das heißt, dass wir vor der Ehe lernen, unsere Impulse zu kontrollieren und uns selbst zu beherrschen. Und wir haben vorher gehört, dass Gott seinem Volk zu einer bestimmten Gelegenheit die Aufgabe gegeben hat, nicht zu fasten im Sinne von nichts zu essen, sondern auf ihre Sexualität zu verzichten. Und wir persönlich denken einfach, dass es an dem Punkt auch gut ist, dass man vor der Ehe eine Selbstbeherrschung üben kann, die man später in der Ehe brauchen kann. Weil auch da gibt es Zeiten, wo Sexualität in der normalen Art und Weise nicht möglich ist oder nicht dran ist. Oder wo, keine Ahnung, man ist vielleicht auch räumlich getrennt oder so. Und dann muss ich mit dieser Situation auch umgehen können. Und so kann dieses Fasten, egal auf welchem Gebiet, mir auch helfen, meine Selbstbeherrschung zu trainieren und an einen Punkt zu kommen, wo ich sage, so wie Paulus sagt, ich habe meinen Körper unter Kontrolle. Mein Körper diktiert mir nicht, was ich zu tun habe, sondern ich habe Kontrolle über meinen Körper. Genau, man kann Fasten als ein geistliches Training auch verstehen. Da werde ich jetzt nicht sehr viel dazu sagen. Und es ist einfach eine Hilfe, unser geistliches Leben auf Vordermann zu bringen. So, an dem Punkt möchte ich einfach mal gut sein lassen. Ich möchte noch einen praktischen Punkt hinterher setzen. Deswegen habe ich diese Predigt jetzt zu diesem Zeitpunkt gewählt. So, wir haben eine Zeit, wo wir, Fastenzeit. Was macht man in der Fastenzeit? Also, ich weiß nicht, wie ihr die Fastenzeit begeht. Früher, da gab es dann eben, keine Ahnung, gibt es besondere Biere, die man in der Fastenzeit trinkt oder bestimmte Lebensmittel, die man dort eben isst oder nicht isst. Es gibt seit einiger Zeit so eine Aktion, viele von uns haben die schon gehört, manche machen mit, manche vielleicht auch eher nicht. 40 Tage ohne heißt die. Und da geht es einfach darum, in der Zeit zwischen Aschermittwoch und das Ende ist dann der Ostersonntag, auf irgendwas zu verzichten. Und da sind wir relativ frei zu wählen, was es ist. So, die einen von uns, die werden vielleicht auf das tägliche Gläschen Wein verzichten. Die anderen werden auf schmackhafte Speise und Fleisch vielleicht verzichten. Die anderen verzichten auf Süßigkeiten oder auf Schokolade. Manche verzichten auf Fernsehen. Wir haben als Familie mal, ich weiß gar nicht, wie lange das ging, glaube 2 Wochen, auf sämtliche Medien verzichtet. Mit den Kindern zusammen. Handy, Radio, Fernsehen, Computer. War eine total interessante Zeit. So, was auch immer das ist, darfst du dir raussuchen. Nur würde ich dir empfehlen, zum Beispiel, ich könnte ganz einfach auf das tägliche Glas Wein am Abend verzichten, weil ich sowieso keins trinke. So, das wäre für mich ein ganz einfaches Fasten, aber ihr habt hoffentlich inzwischen verstanden, dass das diese ganze Übung natürlich sinnlos macht. So, sucht euch irgendwas, wo ihr sagt, okay, das ist eine Herausforderung für mich, aber sucht euch was, was auch eine realistische Herausforderung ist. Du kannst jetzt sagen, okay, ich werde jetzt 40 Tage fasten. Habe ich zwar noch nie gemacht, aber ich werde von heute bis Ostersonntag keine feste Speise mehr zu mir nehmen, werde nur noch Wasser trinken. Das kannst du schon machen, aber ich fürchte, dass du dabei keine guten Erfahrungen machen wirst, weil du vermutlich spätestens nach 2 Tagen diese Aktion abbrechen wirst. So, also such dir irgendwas, was du auf der einen Seite für machbar hältst und was dich auf der anderen Seite herausfordert, wo du sagst, das wird mich Überwindung kosten, das wird richtig schwierig. Bill Hybels hat mal gesagt, dass wir uns Big Hairy Goals setzen sollen, also große, haarige Ziele. So, stell dir Goliath vor oder irgendwie sowas. Also such dir nichts raus, wo du sagst, ja, das ist kein Problem, das kriege ich hin, das habe ich schon ganz oft gemacht. Sondern such dir was raus, was dich wirklich herausfordert und versuch das mal 40 Tage zu machen. Vielleicht sagst du auch 40 Tage, Wolfgang, das ist eine lange Zeit. Dann fang doch vielleicht mit dem richtigen Fasten an. Probier mal einmal in der Woche einen Tag. Einfach mal so. Oder mal 3 Tage. Oder vielleicht mal eine Woche. Wie auch immer. Also wenn du es noch nie gemacht hast, fang lieber klein an. Mach kleine Schritte. Aber ich möchte dich wirklich ermutigen, das zu tun. Ich habe das eine Zeit lang relativ regelmäßig gemacht. Momentan bin ich an dem Punkt etwas nachlässig geworden. Von daher predige ich euch das jetzt nicht von oben runter, auch wenn ich hier etwas erhöht stehe. Aber ich habe mir für dieses Jahr vorgenommen, dass ich werde etwas später anfangen, wenn wir aus dem Urlaub zurückgekommen sind. Und dann werde ich mich bei dieser Aktion mit den 40 Tagen mitbeteiligen. Was auch immer du dir raussuchst, ich würde dir noch vorschlagen, such dir was raus. Und vielleicht suchst du dir in dieser Zeit eben auch irgendein Projekt raus. Du suchst dir irgendjemanden raus, den du kennst, wo du sagst, Mensch, der sollte dringend eine Beziehung zu Jesus haben und da geht irgendwie nichts vorwärts. Ich möchte für diese Person ganz gezielt beten. Oder du betest für Menschen, die krank sind, wo du sagst, da müsste Gott nach meiner Ansicht nach dringend irgendwas tun, so wie es David getan hat, dann fastest du vielleicht dafür. Oder du fastest für unser Land. Ich glaube, unser Land kann Gebet gut gebrauchen. Oder Europa oder was weiß ich. Wobei solche Sachen, die sind mir manchmal ein bisschen zu weit weg, aber vielleicht hat es jemand von euch auf dem Herzen. Oder du betest für deine Stadt, in der du wohnst. Oder du betest für deine Familie, was auch immer. Such dir ein Gebetsprojekt und unterstütze das mit deinem Fasten. Oder du betest hier für unseren Bau und für unsere Gemeinde, was auch immer. Oder für Mitarbeiter im Kinderdienst. Und dann wollen wir einfach mal sehen, nach diesen 40 Tagen, was wir für Erfahrungen haben oder vielleicht auch schon zwischendurch. Vielleicht möchte dann irgendjemand auch berichten, was ihr erlebt habt oder was Gott getan hat. Wird ganz zum Schluss noch beten. Vater, ich danke dir, dass du in unser Leben gekommen bist, dass wir dich kennen dürfen und dass du ein Gott bist, der einen guten Plan hat für uns. Ich danke dir, dass wir mit dir gehen dürfen und dass du uns dein Wort gegeben hast, was uns auf diesem Weg, den wir mit dir zurücklegen, hilft, was uns erklärt, wie du Dinge siehst, was gut und hilfreich für uns ist und was die Wahrheit über uns ist, so wie wir es vorher schon auch gehört haben. Ich möchte dich einfach bitten, Herr, dass du in der nächsten Zeit zu uns redest und dass du jedem von uns hilfst, sich so einen Weg rauszusuchen, der für uns gangbar ist und den du für uns hast, dass jeder sich ein Ziel setzen kann, auf was sie verzichten möchte in diesen 40 Tagen. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns Gnade schenkst, dass wir einfach auch gute Erfahrungen damit machen, dass es uns anspornt, in Zukunft einfach auch in dem Punkt mehr zu investieren und dann auch zu sehen, dass geistlich in unserem Leben sich Dinge verändern, dass sich in unserem Umfeld Dinge verändern. Ich danke dir, Herr, dass du ein Gott bist, der Gutes mit uns vorhat. Und ich danke dir, Herr, dass du uns in deinem Wort einfach auch Wege dazu zeigst, wie wir dieses Gute erreichen können, wie wir den Segen in unserem Leben freisetzen können. Dafür möchte ich dir danken, Herr, in Jesu Namen. Amen.